ARD.
SWR Kultur. Essay.
Du bist mir unter die Haut gegangen. Essay von Ann Eswein.
Es ist Winter. Das Jahr noch frisch. Ich bin mit einer Freundin, nennen wir sie hier Silvana, aufs Land gefahren. Es ist völlig leise draußen im Wald. Drin haben wir Musik aufgedreht. In der Warteschleife die Lieder, die uns durch unsere Teenage-Jahre gebracht haben. Ohne dass wir es geplant haben, sind wir in einer Zeitkapsel gelandet. Auf dem Laptop-Screen blicken sie uns entgegen. Die Personen, mit denen wir eine ganze Reihe an ersten Malen verbinden. Das erste Mal knutschen, das erste Mal Sex, der erste Herzschmerz. Wir sprechen über das, was dazwischen passiert ist. Der komplette Filmriss auf dem Faschingsball. Die fremde Hand in der Hose. Über Typen, die Nacktbilder ihrer Freundinnen herumschickten, die sagten, du bist ja ein guter Wurf. Und eigentlich meinten, dass sie dich am Rande des Fußballplatzes flachlegen wollen. Fingern, grapschen, schummern. Das sind die Worte, die wir damals verwendeten. Unmissverständlich, was damit gemeint war, aber verniedlicht. Heute hätten wir eine ganz andere Palette an Begriffen dafür. Toxisch, übergriffig, grenzüberschreitend. Ich bin an diesem Winterabend vor allem empört, dass wir damals nicht empört waren. Irgendwann gehen wir schlafen. Ich denke noch viel an die Menschen auf dem Bildschirm, die uns in dieser prägenden Zeit begleitet haben. Ob sie wissen, was für ein Gefühl sie auslösen? Bis heute? Als Laut wäre dieses Gefühl ein Grrr, schwer zu fassen. Ein schambehaftetes Unbehagen. Für diesen Essay möchte ich diesem Unbehagen auf den Grund gehen. Dabei hilft mir feministische Wissenschaft, Psychologie, Pädagogik, Hirnforschung und Geografie. Ich spreche mit FreundInnen und etwas fällt auf. Alle haben diese Geschichten. Archiviert in Tagebüchern, in Facebook-Chats, in einem verstaubten Erinnerungsregal mit dem Label. Ach, war halt so. Ganz normal. Damals. Forschungen sagen, dass diese Geschichten nicht außergewöhnlich sind. Im Gegenteil. 62% aller Mädchen gaben in einer repräsentativen Umfrage 2018 an, dass sie in ihrer Jugend eine Form der emotionalen, körperlichen oder sexualisierten Gewalt erlebt hatten. Ich schreibe nun seit 2 Jahren an einem Roman und kreise dabei um die Frage, wie wir darüber gesprochen haben. Haben wir überhaupt darüber gesprochen? Und mit welchen Worten haben wir hantiert? Auf der Suche nach den Worten lasse ich mir von meinen Eltern ein kiloschweres Paket schicken. Ich knie in meinem Zimmer vor einem Karton voller Tagebücher. Etwa 20 sind es, mit Blumen und Diddelmäusen auf den Umschlägen. Manche Tagebücher sind verschlossen, die goldenen Schlüssel so winzig, als könnte man sie zwischen Zeigefinger und Daumen zerquetschen. Nächtelang überfliege ich meine krakelige Kindheits- und Jugendschrift. Was ich geschrieben habe, liest sich, als könnte jemand mitlesen. Jemand, dem ich gefallen wollte. Nur wem? Meinen Eltern? Bestimmt nicht. Einer Freundin? Schon er. Es gibt Absätze, die ich nachträglich mit einem schwarzen Balken zensiert habe. Manche Passagen habe ich mit einer erwachseneren Schrift hinzugefügt. Und noch etwas fällt auf. In den Tagebüchern spreche ich mich anfangs mit Du an. Eine Form, ähnlich wie wenn die Eltern einen zurechtweisen. Später spreche ich von mir in der dritten Person. Irgendwann wird die Ansprache zu einem Wir-Chor, unisono mit den Freundinnen. Mit 17 Jahren schreibe ich plötzlich Ich in Großbuchstaben, als ginge es darum, etwas zu verteidigen. Dass dieses Ich eine Abgrenzung benötigt, darum wird es in diesem Essay gehen. Er ist eine Versuchsanordnung. Eine gemeinsame Reise in die Jugendjahre. Für die Recherche organisiere ich 3 verschiedene Gesprächskreise. Erstens mit meinen ältesten Freundinnen, den Zeuginnen meiner Jugend. Zweitens mit Freundinnen, die sich heute beim Frauenkampftag in die erste Reihe stellen. Und drittens Runden mit Männern, mit denen ich befreundet bin, die sich auch als feministisch bezeichnen würden. In diesen Runden stelle ich die immer gleichen Fragen. Wie hat uns die Zeit der ersten Male geprägt? Und mit wir meine ich damit nicht uns FreundInnen. Nicht explizit meine oder die Erfahrung meines Umfelds. Ich meine im Folgenden mit wir alle Personen, die weiblich sozialisiert wurden und sich darin wiedererkennen. Wir, in den Worten der Autorin Margarete Stokowski, sind das größte Rudel der Welt. Beginnen wir die Versuchsanordnung. Bauen wir einen Erinnerungsraum. Nennen wir ihn 2003. Füllen wir ihn mit folgenden Bildern. Die Bushaltestelle. Die Schule. Rauchen hinter den Mülltonnen von Plus. Wir tragen schwere Buffalos, wenn sich die Eltern diese leisten können, und Tangas, die aus Hüfthosen hervorblitzen, weil wir begriffen haben, dass minimaler Stoff maximalen Effekt bedeutet. Wir haben Nierenschmerzen im Winter, weil wir bauchfrei tragen, aber egal. Eine Schicht Haarspray und los. Seit neuestem bemerken wir einen neuen Körpergeruch an uns haften. In diesem Erinnerungsraum riecht es nach Impulse Deo Vanille und Axe Africa. Wir trinken Smirnoff Ice, Wodka Red Bull und Feigling aus den aufgeklappten Kofferräumen der Audis unserer älteren Freunde. Die Schlaghosen schlackern regendurchtränkt um unsere Beine. Aber das ist uns egal. Es geht um Wichtigeres. Wir sind zwischen 13 und 18 Jahre alt. Etwas geht los. Was genau, wissen wir noch nicht. Aber wir sind fiebrig gespannt. Dort, wo wir herkommen, langweilen wir uns zu Tode. Ach ja, und Musik bräuchten wir auch noch. Während der Metamorphose vom Kind zum Erwachsenen finden im Gehirn massive Umbauprozesse statt. So beschreibt es Martin Meyer, Professor am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Diese Erklärung hilft mir, wenn ich morgens in einen Bus steige, in dem zuvor Siebtklässler eingestiegen sind, die sich durch die Gegend schubsen. Ganz normal, dieser hormonelle Cocktail. Ein Übermaß an Dopamin führt zu diesem hyperaktiven Verhalten. Normalerweise hemmt der Frontalkortex die Dopaminausschüttung. Das ist jener Bereich im Gehirn, der etwa dafür zuständig ist, Handlungen zu planen. Bei Jugendlichen greift er nicht wie normal auf die Ansteuerung der Lustzentren, schreibt Martin Meyer. Teenager müssen somit für einige Jahre weitgehend ohne eine neuronale Bremse im Kopf auskommen. Ich stelle es mir so vor. Unser Gehirn ist in dieser Zeit eine Art Großbaustelle, in der Kellerwände eingerissen werden, in der Stockwerke aufgetürmt werden, aber der Blitzableiter noch nicht lieferbar ist. Das Sicherungsgerüst wankt und ein Sommergewitter aufzieht. Es ist eine Phase, in der sich die Lebenswelt junger Menschen grundlegend verändert. So beschreibt es der Wissenschaftler Gottfried Schweiger. Eine Phase voller neuer Erfahrungen mit sich und anderen. Die Wörter, die wir verwenden, um sie zu beschreiben, sind vor allem Superlative. Wir lieben Menschen bis zum Ende der Welt. Oder sie sind für uns gestorben. Wir behaupten, wir werden nie wieder so einen ultimativen Urlaub erleben. Oder nie wieder wollen wir aufstehen. Wir flennen, bis wir krepieren. Alles ist auf Anschlag hochgedreht. Wir sind größenwahnsinnig. Wir gehorchen niemandem. Wir kommen uneingeladen zu jeder Hausparty. Wir bedienen uns an allem, was nicht festgeschraubt ist. Und wenn es uns wirklich wichtig ist, schrauben wir es ab. Die kleinen Städte, Dörfer, die Stadtbezirke sind unsere Spielplätze. Und die Liebe, die wir bald kennenlernen werden, unbekanntes Territorium, das wir erobern werden. Es ist eine Zeit, in der gute und schädliche Umwelteinflüsse unsere Hirnaktivität prägen. Eine Zeit, in der die Risikobereitschaft am größten ist. In der Heranwachsende auf besondere Art und Weise vulnerabel sind. Es muss sich für Eltern teilweise verstörend anfühlen, uns dabei zu beobachten, wie wir in diese Teenage-Phase schlittern. Wie wir bereit sind, alle Risiken und Fehler mitzunehmen, weil das Spaß, Entwicklung und Kitzel bedeutet. Viele Jahre zuvor, im Jahr 1948, beschrieb der Soziologe Robert Havickhurst sogenannte Entwicklungsaufgaben dieser Zeit so. Erstens, akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung und effektive Nutzung des Körpers. Zweitens, Übernahme der männlichen und respektive weiblichen Geschlechterrolle. Etwas anderes als die binäre Norm schien es zu Zeiten von Robert Havickhurst nicht zu geben. Damals ging der Soziologe davon aus, dass diese Aufgabe für alle Menschen gleich ist. Erst einmal bewältigt, führe sie zu Glück und Erfolg. Scheitert man an einem der Punkte, würde man von der Gesellschaft abgelehnt werden. Und dann kommt dann noch Punkt 6. Vorbereitung auf eine anhaltende Partnerschaft, respektive auf ein Ehe- und Familienleben. Damals wollten wir alles, nur das nicht. Wir wollten frei sein von den Mustern, in die wir hineingeboren wurden. Und dass das so ist, ist eine Errungenschaft der Kämpfe unserer Mütter und Großmütter. Ging es in ihrer Generation darum, Gleichberechtigung einzufordern, ist unsere Generation eingerastet in den Postfeminismus der 90er Jahre. Eine Zeit, in der eine Girlband den Begriff Girl Power prägte. Yo, say what I want, what I really, really want. Die Spice Girls sind Repräsentantinnen eines neuen Lebensgefühls. In den Musikvideos zeigen sie sich als Clique, draufgängerisch, pöbelnd. Ob man ihre Musik mochte oder nicht, in dieser Zeit drängten die Spice Girls mit anderen neuen Rollenbildern in die Fernseher. Sie befütterten die dopamingefluteten Köpfe mit neuen Glaubenssätzen. Girls sollen tough sein, sich nehmen, was sie brauchen. Sie sollen loyal sein und selbstbewusst, draufgängerisch, durchsetzungsstark, laut und frei von Scham. In Büchern, Filmen und Serien nehmen sie Rollen ein, die lange Zeit Männern vorbehalten waren. Manchmal spiele ich ein Lied der Spice Girls, mal andere Songs von damals. Gemeinsam füllen wir Warteschleifen auf Spotify. Musik scheint mir als der leichteste Einstieg für die Gesprächsrunden. Am schwersten fallen mir die Treffen mit meinen ältesten Freundinnen. Wir sitzen auf meiner Terrasse in der ersten Frühlingssonne. Ich räuspere mich. Ich blicke über die Dächer. Im Schoß habe ich ein Tagebuch liegen, das Kapitel aus dem Jahr aufgeschlagen, in dem sich unsere Geschichten kreuzen. Ich hangle mich an den immer gleichen Fragen entlang. Am Ende werde ich mehr Fragen haben als Antworten. Notiere, was wollten wir? Damals probieren wir alles aus. Wir machen Sit-Ups vor dem Fernseher. Wir üben Schnuten vor dem Spiegel. Wir kämmen uns die Augenbrauen. Wir klimpern mit den Wimpern wie die Models aus der Werbung. Wir wollten um jeden Preis gefallen. Der Aufwand, der dafür betrieben wurde, sei aber geheim gewesen. So beschreibt es Autorin und Kolumnistin Nina Kunz. Geht es hier für uns um eine Girlpower-Prägung, spricht die Autorin in ihrem Buch Ich denke zu viel, von einer Bravo-Girl-Sozialisierung. Sie beschreibt, dass in dieser Zeit das Aussehen immer zur Disposition stand. Es war normal, dass kleine Brüste Mückenstiche genannt wurden und eine Teenie-Zeitschrift beschrieb, wie man sich im Freibad möglichst geschickt auf einem Strandtuch drapiert. Aber noch wollen wir nicht unbedingt denen gefallen, die sich in uns verlieben sollen. Vor allem wollen wir anderen Mädchen imponieren. Beste Freundinnen, Komplizinnen, Konkurrentinnen. Eine befreundete Person sagt Freundinnen. Wir schauen uns bei anderen Mädchen ab, wie das mit der Weiblichkeit funktionieren soll. Wir testen gemeinsam, mit welcher Strategie wir gefallen können. Wir schielen im Schulklo rechts und links von uns um zu sehen, wie andere üben, das Kinn möglichst stolz zu halten. Aber weil wir damals nicht gut auf hohen Schuhen balancieren können und keine seidigen Haare haben, wie die Frauen aus der Werbung, versuchten wir es mit einer anderen Strategie. Eine, für die es nicht notwendig ist, besonders weiblich zu sein. Die Spice Girls lieferten die Anleitung. Statt nur schön, konnte man auch besonders klug, besonders sportlich oder besonders cool sein. Cool ist in diesem Erinnerungsraum, saufen wie die Typen und okay mit allem zu sein, auch wenn wir allein waren und beim Kotzen eine Freundin gebraucht hätten, die unsere Haare hält und der Mascara auf den verheulten Wangen verschmiert war. Aber egal. Einfach weitermachen. Das Unbequeme an der Spice Girls-Sozialisierung war, dass man nicht schwach sein wollte wie ein Mädchen. Auch unseren besten Freundinnen gegenüber nicht. Um zu weinen, versteckten wir uns auf dem Klo. Vordergründig waren wir starke Girls, gemeinsam laut und nicht allzu kompliziert. Mit 15 offenbarte ich meinem Tagebuch: Ich bin in jeder Hinsicht am Versagen. Das Marktforschungsunternehmen Ypos hat 2018 das Selbstwertgefühl von Teenagern untersucht. Sie haben Jugendlichen Fragen gestellt wie: Findest du leicht neue Freunde? Magst du dein Aussehen? Wie gehst du mit Fehlern und Scheitern um? In einer Kurve gezeichnet, macht das Selbstwertgefühl einer heranwachsenden Person einen entscheidenden Knick zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr. Es erreicht in diesen Jahren seinen Tiefpunkt. Erst danach beginnt es wieder zu wachsen, nur in verschiedenen Geschwindigkeiten. Bei den Männern stetig. Die Kurve, die das Selbstwertgefühl der Frauen zeichnet, gleicht in diesen Jahren eher einer flachen Treppe. Das Selbstwertgefühl eines 14-jährigen Mädchens liegt etwa 27% unter dem eines 14-jährigen Jungen. Schuld daran sei der Druck, schön aussehen zu wollen. So die Psychologin Carina Weichhold in einem Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung. Die Professorin für Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat international dazu geforscht, wie 13-Jährige die Pubertät wahrnehmen. Sie kommt zum Schluss, dass das Selbstwertgefühl vor allem in Ländern und Kulturen geknickt ist, in dem das Dogma zu gefallen vorherrschend ist. In den Gesprächsrunden bestätigen meine Freunde und Freundinnen das und beschreiben es als die wichtigste Aufgabe dieser Zeit: zu gefallen. Nur, dass wir, als Mädchen und Jungs sozialisiert, scheinbar eine andere Anleitung dafür bekommen haben, was das bedeutet. Unvorstellbar, dass sich meine männlichen Freunde an einer Boyband wie den Backstreet Boys orientiert hätten. Was besonders männlich und erstrebenswert war, glich einer viel simpleren, über Jahrhunderte überlieferten patriarchalen Anweisung. Hart im Nehmen zu sein, sich einen sicheren Platz in der Hackordnung zu sichern und bloß nicht flennen. Eine in der Bar klarzumachen, den ersten Schritt zu machen, kein Problem. In diesem Erinnerungsraum tragen meine männlichen Freunde Baggies, Caps namhafter Marken, weite T-Shirts, unter denen man breite Schultern vermuten könnte, auch wenn da keine Muskeln sind. Sie versuchen, sich aufzupumpen, größer und sichtbar zu machen. Wir Mädchen hingegen würden manchmal gerne gänzlich verschwinden. Wir wollen zierlich sein, schlank wie Sporty Spice. Wenn man unsere Hüftknochen oberhalb der Hose sieht, haben wir die Fitnessübungen richtig gemacht. Der Claim Girl Power entwirft eine weitere Strategie. Eine, die mit dem männlichen Anspruch auf Coolness mithalten sollte. Wir hyperventilieren im Stadtpark und finden es krass, wenn wir wirklich umkippen. Wir schnorren nach Geld, wenn es sein muss. Wir pöbeln und zetern und wenn die Party vorbei ist, schnarchen wir auf Sofas. Wir trinken Long Island Iced Tea, weil auf der Cocktailkarte steht »männlich stark«. Wir laufen breitbeinig durch unsere Jugend, obwohl wir manchmal gerne schleichen würden. Frage ich meine Freundinnen und Freunde, worum es ihnen eigentlich ging, äußern sie ähnliche Wünsche. cool sein, als ein anderer Begriff für frei sein und selbstbestimmt. Laut Musik hören dürfen. Keine Hilfe brauchen, erst recht nicht die der Eltern. Reif sein und schon weit in der Entwicklung. Was diese Reife bedeutet, können wir damals in der Bravo nachlesen. Deutschlands größte Teenie-Zeitschrift entwirft die Norm, an der wir uns orientieren. Wie Frauen- und Männerkörper unter den Schlabberpullis auszusehen haben. Das Durchschnittsalter, in dem man das erste Mal haben sollte. Die Anleitung für Beziehungen liefert die Bravo-Fotostory. Ich schreibe in mein Tagebuch: Dear Diary, ich kann es selbst nicht glauben, aber ich habe einen Freund. Hier die ganze Geschichte. Es liest sich wie ein Erfolg auf einer Ticklist an Dingen, die man in der Jugend abarbeiten muss. Als ein Übungsfeld beschreibt der Wissenschaftler Gottfried Schweiger die erste romantische Beziehung. Sie wirkt wie ein Schritt dorthin, wo wir sein wollten. Frei, autonom und reif. Und gleichzeitig beschränke die erste Liebe diese Autonomie, beschreibt Schweiger 2021 in der Zeitschrift für Ethik und Moralphilosophie. Von den Wertvorstellungen, die wir als Kinder mitbekommen haben, waren wir gelangweilt. Wir wollten uns ausprobieren. Unsere Baustellengehirne drängen uns scheinbar zu Personen, die uns neue Lebensentwürfe versprachen. Wir verknallen uns in Menschen, die wir aus bestimmten Gründen bewundern. Den geheimnisvollen Musiker, den netten Civi, der schon ein Auto hat, den schlagfertigsten der Clique. Die ersten Freunde sind meistens älter als wir. Er ist nichts von all dem. Nennen wir ihn Maurice. Platzieren wir ihn in der Versuchsanordnung als einen Stellvertreter. Er ist einer, den wir alle kennen könnten. Beschreiben wir ihn so: Er ist kleiner als viele Gleichaltrige. Die Schultern unter dem ausgeleierten T-Shirt schmächtig. Die LehrerInnen sehen in ihm weniger eine Zukunft als ein Problem. Sie glauben nicht, dass er klug ist. In einer Maßnahme für SchulabgängerInnen wird er eine Zeit lang täglich eine Wand mauern und am Ende des Schultags wieder abreißen. Er ist weder charmant noch bemüht darum. Maurice ist einer, dem alles egal ist. Weil nicht viel anderes übrig bleibt, ist seine Strategie Wut. Er ist mein bester Freund. Wir kommen an einem Abend zusammen, an dem er mich beschimpft, schubst, an den Armen packt und nicht mehr loslässt. Diese Eifersucht, verpackt in einem Schwall von Liebesgeständnissen, das ist neu. Irgendwann steht er mit blutender Hand vor mir. Er hat eine Kirchenscheibe eingeschlagen und ich fühle mich verantwortlich. Ich fahre ihn auf seinem Roller in die Notaufnahme. Als wir mitten in der Nacht entlassen werden, blicke ich fürsorglich auf seinen Verband. In mein Tagebuch schreibe ich: Ich muss Maurice lieben, bis ich nicht mehr kann. Die erste große Liebe legt Wertvorstellungen fest, schreibt Gottfried Schweiger. Sie setzt die ersten Schritte auf dem Weg, wie wir später soziale Interaktion und Beziehungen gestalten werden, wer einen Partner durch Macht an sich binden will und wer es durch Selbstaufgabe und Verlust der eigenen Autonomie versucht. Diese Einschränkung aus Liebe kann gewollt, erfüllend und moralisch richtig sein. Sie kann aber auch verzerrt, aus der Angst vor Einsamkeit, falschen Motiven oder angelernten Rollenbildern erfolgen, schreibt Schweiger. Sie sind klar männlich oder weiblich besetzt. Und hier wird die Dopaminflut, von der NeurologInnen sprechen, gefährlich. Sie ist außer Kontrolle geraten. Die erste Liebe ist absolut und grenzenlos. Um sie damals zu beschreiben, benutzen wir Worte wie: Wir folgen ihm oder ihr blind. Für immer. Wir sterben für jemanden. Und es klingt, als hätten wir nur deshalb Love-Songs gehört, um eine Ahnung zu haben, in welche Worte wir dieses neue Gefühl packen können. Ich schreibe in mein Tagebuch: Das ist so ein heftiges Gefühl. Es klingt echt komisch, aber für dieses Gefühl haben die Menschen noch keinen besseren Begriff gefunden. Deshalb übernehme ich Liebe als ein Containerwort und beschreibe es so: Jeder Mensch findet einmal eine Person, Junge oder Frau, je nachdem, die nur einem gehört, neben der man einschläft und wieder aufwacht und sich den Rest des Lebens nichts Schöneres vorstellen kann. Bla bla. Und der ganze Scheiß. Ist jetzt zu wenig Zeit, das weiter auszuführen. Wenn man einmal so etwas erlebt hat, hat man praktisch Blut geleckt und sucht so einen Menschen. Kann nicht ohne.
You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything, cause this love's got me blind. I can't help myself, I can't break the spell. I can't even try. I'm in over my head, you got under my skin. I got no strength at all in the state that I'm in. And my knees are weak and my mouth can't speak. Fell too far this time.
Maurice sagt zu mir, meine Frau, obwohl ich erst 15 bin. Ich sage zu ihm, du bist mein Zuhause. Unsere ersten festen Freunde nennen wir unser Territorium. Etwas, das wir scheinbar erschlossen und eingenommen haben. Und ähnlich absolut geben wir uns her. Es wirkt, als wären wir blind vor Liebe, über alle Grenzen getorkelt. Wenn es diese Abgrenzung zwischen zwei Menschen zuvor überhaupt gegeben hat, spätestens jetzt sind die Mauern gefallen. Noch eine Regel von damals. Keine Beziehung ohne die Zustimmung der besten Freundinnen. Sie sind live mit dabei, bei all diesen ersten Malen. Die erste Intimität ist etwas, das eine Art gemeinsamer Absprache bedarf. Waren zuvor Geschwister oder Eltern in der Rolle der BegleiterInnen unseres Lebens, haben sie jetzt diesen Posten eingenommen. Sie sind scheinbar auf Augenhöhe. Die Freundinnen sind in der Jugend der Spiegel, in dem man sich entwirft. So beschreibt es die Psychologin Nancy Bodmer. Jugendliche offenbaren sich ihren Freundinnen. Die Rückmeldungen, die sie auf sich und ihren Entwurf für die Zukunft bekommen, tragen zur Identitätsbildung bei, schreibt Nancy Bodmer in ihrem Buch Psychologie der Jugendsexualität. Wir üben mit unseren Freundinnen Knutschen. Dass wir sie auch anziehend finden könnten, schreiben wir nur in unsere Tagebücher. Wir verkuppeln uns. Wir erstatten Bericht darüber, wie die Nacht war. Wir schmeißen Pyjama-Partys und erzählen alle Details. Das erste Mal ist etwas, für das wir uns wappnen und das wir gleichzeitig kollektiv herbeifiebern. Denn die Bravo-Statistik drängt. Mit 16 Jahren müsse es soweit sein. Wie Sex geht, das wussten wir ja schon. Von Sarah Kuttner, Sex in the City und dem Nachtprogramm von ProSieben. Die Frauen auf dem Bildschirm müssen sich für Freizügigkeit nicht mehr schämen. Sie dürfen, sie müssen sogar sexuell aktiv sein. In ihrem Buch Lust beschreibt die Autorin Henriette Hell, dass wir uns vor allem an Filmen und Pornos orientieren, um diesem Vorsatz gerecht zu werden. Das Problem sei nur, dass Frauen diese Inhalte kaum gestalten. In nur 7% der großen Kinoproduktionen führte 2017 eine Frau Regie. Es geht also eher darum, was Männer sehen wollen. Alle Stellungen durchzuturnen, Bock zu haben, zu allen Tages- und Nachtzeiten. Und auch wenn nicht, trotzdem lasziv zu stöhnen, sagt eine Freundin in einer der Gesprächsrunden. Heute wissen wir, dass die ersten sexuellen Erfahrungen mehr bedeuten als nur ein weiterer Haken auf der Liste, die wir als Entwicklung begreifen. In Sexualität manifestieren sich Machtverhältnisse, schreibt Catherine Angel. Was das für heranwachsende Mädchen und Frauen bedeutet, diese Frage geht sie in ihrem Buch »Morgen wird Sex wieder gut« nach. Sie beschreibt darin jene Graubereiche von Intimität, in denen Frauen zum Teil nicht äußern dürfen, was sie wollen, weil sie es sich nicht herausnehmen oder auch nicht genau wissen. Wenn wir darüber sprechen, klingt es, als sei Intimität etwas, bei dem wir abliefern müssen. Etwas, in dem wir gut abschneiden wollen. Wir wollen ja gefallen. Dass diese Haltung schon ein Indiz dafür ist, wie wir uns später in der Gesellschaft verorten, daran denken wir nicht. Wir begreifen Sex nicht, wie Catherine Angel, als politisches Thema. Politik ist das in der Abendschau, das noch nichts mit uns zu tun hat. Wir beglückwünschen unsere Freundinnen zum ersten Mal. Wir haben es hinter uns gebracht. Wir sind bemüht, sehr cool damit.
Ich sag ihr, dass eine Königin auch einen König braucht. Und sag ihr, sie hat schöne Augen. Ich geh ihr einen Döner kaufen. Ich hol ihr die Sterne vom Himmel wie ein Astronaut. Ich sag ihr, du und ich, guck uns an, das passt genau. Ich lass meinen Charme spielen und es wird warm hier. Langsam halt ich's nicht mehr aus, ich muss jetzt Toni, sag's ihr.
Komm, lass dich viel reden, ich will ficken, ich will ficken. Bumsen, blasen, necken, schwitzen, abspritzen, ficken, ficken.
Es sind noch etwa 10 Jahre hin, bis der Hashtag MeToo um die Welt gehen wird. Bis No means No oder Yes means Yes öffentlich verhandelt wird. Damals, beim Fummeln in unseren Jugendzimmern, empfinden wir die ausdrückliche Frage, willst du wirklich, als peinlich. Wir kennen noch nicht das Wort Konsens, also die ausdrückliche Zustimmung zum Sex. Obwohl der Anspruch auf Konsens heute eher üblich ist, hat er einen eingeschränkten Geltungsbereich, behauptet Catherine Angel. Er eigne sich nicht für die Graubereiche, von denen sie in ihrem Buch schreibt. Bedeutet einmal Ja immer Ja? Und was ist mit dem Jein? Dem Vielleicht? Oder kommt drauf an? Nach Zustimmung zu fragen sei ein gutes Konzept. Es löst aber nicht immer das Problem, für das es herangezogen wird, so beschreibt es die Autorin. Aber immerhin ist das ein besseres Vorgehen als Schweigen. Damals probieren wir es mit nonverbalen Signalen. Wir ignorieren die Hand auf unserem Oberschenkel, winden uns heraus, wenden uns ab. Wir haben Migräne, unsere Tage oder stellen uns schlafend. Man hat das Gefühl, man müsse sich entschuldigen, wenn man gerade keine Lust auf Sex hat. Notiere, wie oft habt ihr euch betrunken, um Sex zu haben? Als Heranwachsende der Spice Girls Generation lernen wir, dass wir kein großes Ding draus machen sollen. Aber auch, dass wir als verletzliche Frauen in der Anwesenheit einer ständigen Bedrohung leben, schreibt die Autorin Mitu Sanyal. Unsere Eltern erlauben uns nachts nicht alleine nach Hause zu gehen. Wir horchen in dunkle Straßen und auf mulmige Gefühle. Ich stelle mir vor, dass ein Teenager-Gehirn in einer Art Autopilot funktioniert. Fast instinkthaft. Orientiert an dem einfachen biologischen Prinzip von Kampf, Flucht und Todstellen. Männern wird evolutionsbiologisch eher zugeschrieben, auf akute Gefahr mit Fight or Flight zu reagieren. Frauen hingegen entscheiden sich in Stresssituationen eher für das Prinzip Tend and Befriend. To tend, also anderen ihre Unterstützung anbieten. Und befriend, sich mit anderen zusammenzuschließen, um Halt zu finden. Ich erinnere mich, wie wir nach langen Partynächten alle in einem Ehebett schliefen. Zu dritt und sogar zu sechst, aufeinander oder fast ineinander verschachtelt. Wir verrenkten uns in unwürdige Positionen, weil wir, so besoffen wie wir waren, nicht irgendwo alleine schlafen wollten. Weil wir so sicher waren, dachten wir. Und auch subtile Formen des Todstellens kannten wir. Das Unbehagen zu ignorieren, es stillschweigend über sich ergehen zu lassen, war manchmal praktikabler und das Risiko geringer, als wenn wir vehement Nein gebrüllt hätten. Im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik wird das wirkliche Todstellen beschrieben als eine Form des mentalen Blackouts, in dem das Gehirn nicht mehr in der Lage ist, zwischen der reinen Vorstellung und der echten Realität zu differenzieren. Das kann auch dadurch geschehen, dass man die Gefahrensituation völlig ignoriert und etwa ganz anders macht. Manche Menschen beginnen in einer Bedrohungslage zu singen oder zu tanzen, was für einen Beobachter verrückt erscheinen mag, letztlich aber auch einen Angreifer, der gewohnt ist, dass ein Opfer entweder flieht oder zu kämpfen beginnt, einfach so verwirrt, dass dessen Aggression ins Leere geht. Eine Strategie, die zwischen Flucht und Kampf liegt. Eine Freundin in einer der Gesprächsrunden sagt, Flucht nach vorne. Ich verstehe sie so, den Zustand nicht als Opfer zu begreifen, sondern für sich zu nutzen. Als eine Freundin Jahre später mit ihrer Schwester über die Teenagerjahre spricht, sagt sie, ein Glück, dass wir schön waren. Dort, wo sie und ich herkommen, gibt es eine Tradition für die Nacht zum 1. Mai. Junge Männer stellen den Mädchen, die sie anhimmeln, Maibäume vor die Haustür. Bei diesem Akt der Liebesbekundung sind auch alle anderen Männer nachts unterwegs. Bewaffnet mit Kettensägen und Schnapsflaschen wollen sie die Verliebten davon abhalten, die Bäumchen zu stellen. Sie zerteilen die Birken etwa in mehrere Einzelteile. Die Auserwählte blickt morgens aus dem Fenster auf etwas, worüber alle im Ort und für immer sprechen werden. Auf einen geschmückten Baum mit einem hölzernen Herz von ihrem Verehrer. Oder von einer anonymen anderen Person, die sie bloßstellen will, einen Besen mit Tampons, eine Kalkspur zur Dorfkneipe, eine Matratze. Eine Flucht-nach-vorne-Strategie war hier, sich Schlampe nennen, bevor jemand anderes es tut. Wir machen auch Strichlisten, mit wem wir schon geschlafen haben, und zeigen sie all unseren Freundinnen. Wir sind grob und ja nicht auf den Mund gefallen. Wir drängen Jungs auch ein bisschen zum ersten Mal. Die Soziologin Angela McRobbie nennt dieses Phänomen die Entstehung der phallischen Frau. Phallus ist dabei nur symbolisch gemeint und beschreibt, dass Eigenschaften wie Autorität, Selbstbestimmung und Aggression als begehrenswert gelten. Frauen, die sich dies angeeignet haben, scheinen emanzipiert. Nach meiner ersten Liebe habe ich einen neuen Freund. In mein Tagebuch schreibe ich: In dieser Beziehung bin ich der Typ. Ich mache mich darüber lustig, wie soft er ist, wie verstockt. Und es liest sich wie eine Form der Rache. Wie du mir, so ich dir. Nur, worauf sich diese Rache bezieht, das ist immer noch nicht klar. Ich kann das Gefühl nicht anders beschreiben als ein Grrr. In dieser Versuchsanordnung wollen wir diesem Gefühl auf den Grund gehen. Google findet sie alle. Die ersten Lover. Sie sind offensichtlich Firmenbosse geworden, Väter von 3 Kindern, immer noch zerzauste Musiker, haben immer noch die albernen Faschingsbilder auf ihrem Facebook-Profil und den Fußballerblick von damals drauf. Wir blicken auf die Gesichter derjenigen, die uns in unserer Jugend nahegerückt waren. Vielleicht mehr, als wir wollten. Und wir ziehen die Schultern hoch. Es schüttelt uns. Das Unbehagen ist nach dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache etwas, das einen beschleicht. Ein diffuses Gefühl, das sich auch körperlich äußert. Notiere: Gehört dieses Gefühl unter die Entwicklungsschritte, die es abzuhaken gilt? Zurück zum politischen Philosoph Gottfried Schweiger. Der argumentiert, dass romantische Beziehungen eine Entwicklungsspielwiese für Jugendliche sein können, unter der Prämisse, dass dabei Grenzen gelernt und verständlich werden, schreibt er in seinem Buch, das an Eltern und PädagogInnen gerichtet ist. Ich frage in die Runden: Wie haben wir diese Grenzen gelernt? Eine Grenze ist der Rand eines physischen Raums, heißt es auf Wikipedia. Eine Trennfläche, aber auch eine Übergangszone, eine Kontrollinstanz. Eine Grenze verstehen wir damals als ein Nein, ein Darfst du nicht oder ein Noch nicht. An den Grenzen anzudocken frustriert uns als Heranwachsende und reizt uns gleichzeitig. Ähnlich scheint es auch in der Intimität zu sein. Im 19. Jahrhundert bezeichnete eine Grenze territoriale Markierungen zur Absicherung von Macht, schreibt Christoph Kleinschmidt in der Semantik der Grenze. Heute lernen schon Kindergartenkinder die Stoppregel. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich als Kind das Gefühl hatte, dass ich, was meine Grenze angeht, viel zu sagen gehabt hätte. Der Körper war noch etwas, das den Erwachsenen gehörte. Sie hatten die Verfügungsmacht darüber. 20 bis 60 Zentimeter. So groß ist der Radius um den Körper, den der Anthropologe Edward Hall 1966 als intime Zone beschrieb. Eine Grenze, innerhalb derer eine geduldete Person sich einem nähern darf, die auch einen Meter umfassen kann. Eine Distanz, in der wir Gespräche in einer normalen Lautstärke führen können, die aber auch wenige Zentimeter klein sein kann, wenn wir Menschen einladen, uns nahe zu kommen. Wenn diese Grenze, die körperliche oder psychische Intimsphäre eines Menschen, verletzt wurde und es dabei auch um eine ungleiche Machtverteilung geht, spricht man von sexualisierter Gewalt. Notiere: Haben wir erst begriffen, wo unsere Grenzen liegen, nachdem sie überschritten wurden? Die American Psychological Association definiert Grenzen als eine psychologische Abgrenzung, die die Integrität eines Individuums oder einer Gruppe schützt, die der Person oder Gruppe hilft, realistische Limits für die Teilnahme an einer Beziehung oder Aktivität zu setzen. Ein Schutzraum. Als wir das erste Mal verliebt und Dopamin geflutet sind, gibt es offenbar kein Ich mehr, kein Du. Es ist ein absolutes Wir entstanden. Eine Kernfusion mit einer Person, die wir vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Die wirklichen Grenzen sind eindeutig, durch Flüsse, Berge oder Täler definiert. Andere sind willkürlich, geradlinig über Kontinente gezogen. Und dann gibt es noch die durchlässigen, ungeklärten, die Gegenstand von Disputen sind. Eine Grenze bedarf einer beständigen Verteidigung, um als solche zu gelten. Unsere Eltern waren konservativ streng, nannten unsere Freunde asozial, mal zugeneigt und überinteressiert oder entschieden am Wegschauen. Natürlich haben sie uns aufgeklärt, was die Risiken unserer ersten intimen Beziehungen sein könnten: Schwangerschaft, Vergewaltigung, übertragbare Krankheiten. Aber hat uns jemand erklärt, dass sie auch etwas mit patriarchalen Machtstrukturen zu tun haben? Von unseren Eltern und anderen erwachsenen Bezugspersonen fühlten wir uns nicht gut beraten, was unsere Grenzen anging. Auf unserer inneren Großbaustelle hatten wir ja gerade begonnen, die Anteile, die für das Gelernte aus unseren Elternhäusern stehen, abzubauen, wie Asbest. Was zählte, war die Meinung der FreundInnen. Grenzen manifestieren sich als konkrete Gebilde oder Handlungen, die auf einer gemeinschaftlichen Übereinkunft beruhen. Wir formulierten unsere Grenzen gemeinschaftlich. Eigentlich waren wir uns einig. Einen Typ, der mit dir Schluss macht, weil du noch nicht mit ihm schlafen willst, verachten wir. Betrügen geht gar nicht. Und Frauen schlägt man nicht. Die Worte, die wir damals benutzten und die in meinen Tagebüchern stehen, wirken abgegriffen. Sie sind gleichzeitig wahr und verbergen den Großteil der Wahrheit. Was war Gewalt? Frage ich in der Gesprächsrunde meine ältesten Freundinnen. Na, blaue Flecke. Sie war sichtbar. Die unscheinbare Gewalt fand damals an den Wochenenden zwischen 2 und 6 Uhr nachts statt. In Clubs mit quietschenden Leder-Imitat-Couch-Ecken und Wodka-Red Bull in Kühlbehältern. Sie war laut vor dem Club und still danach zu Hause. Legitimiert wurde sie durch psychische Erkrankungen, schwierige Familiengeschichten. Und kommentiert von niemandem, so scheint es mir heute. Aber die unsichtbare Gewalt, die keine Polizeistreife groß interessierte, war gar nicht so unsichtbar. Es wurde gewürgt, getreten, geschubst, zusammengebrochen, zusammengerissen, weitergemacht. Es wurden Paare auseinandergezogen, dazwischengegangen und Scheiben eingeschlagen. Handys zerschellten an Wänden, Eifersucht verwandelte sich in Rage, während die anderen auf der anderen Straßenseite höchstens mit den Köpfen schüttelten. Wir hatten uns so daran gewöhnt. Aber die wirklich unsichtbare Gewalt war die, die wir niemals als solche benannt hätten. Etwa jemanden zu kontrollieren, ihr Schuldgefühle einzureden, jemanden zum Sex zu überreden, zu manipulieren oder bloßzustellen. Wir würden es heute als Grenzverletzung beschreiben. Ein unreflektiertes Überschreiten der persönlichen, psychischen oder körperlichen Grenze einer anderen Person. Wenn sie mit Absicht übertreten wird, spricht man von einem Übergriff. Ein Übergriff war für uns etwas, das höchstens beim Tatort Sonntagabend passiert. Das Wort Grenzverletzung war uns fremd. Von Grenzen hielten wir ja nicht viel. Wir hatten gelernt, dass sie uns blockieren. Nach diesen Gesprächsabenden sind wir offensichtlich platt. Manchmal schweigen wir für ein paar Sekunden. Wie auch immer. Wir haben unsere Jugend schon ganz gut bewältigt. Wehrhaft und wissend, was wir wollten. Girlpower hin oder her, nochmal alles gut gegangen bei uns. Obwohl alle Kontrollmechanismen in unseren Gehirnen noch unausgereift oder durchgebrannt waren. Am Ende einer Gesprächsrunde fällt ein: Krass, das wusste ich gar nicht. Es war nicht so, dass wir damals nicht darüber sprachen, über Wutausbrüche oder Eifersuchtsschikane. Nennen wir sie Hannah. Sie ist seit meiner Jugend eine meiner besten Freundinnen. Ihr Freund damals gleicht einem Pitbull, der sich innerhalb weniger Sekunden aufbäumen kann. Als er mal wieder einen Wutausbruch hat, schreibe ich in mein Tagebuch, dass sie so stark sei. Wie sie das aushält und trotzdem für ihn da ist. Ich schreibe, dass sie so schön ist, wenn sie weint. Warum sie weint, darüber verliere ich kein Wort. Notiere: Waren wir Begleiterinnen oder stillschweigende Zeuginnen? What's something to consider when supporting a friend or roommate facing abuse? A. Encourage them to stay in the relationship in the sake of stability. B. Blaming them for the abuse they are experiencing. C. Documenting abuse and keeping records in a safe space. Ein Glück, sagt eine befreundete Person am Ende einer Gesprächsrunde, gibt es heute Insta-Kacheln, die jungen Mädchen alles erklären. Zu Konsens, vom Mythos Jungfräulichkeit bis hin zu Gaslighting. Es gibt Erklärungen, die das Grrr übersetzen und Grenzüberschreitung darüber schreiben. Die Freundin vom Anfang des Essays, die ich hier Silvana nenne, hat zu einem Phänomen geforscht, das sich Teen Dating Violence nennt. Gewalt unter Jugendlichen, die nicht nur die blauen Flecken meint, sondern auch psychische und emotionale Gewalt. Gewalt, die häufig von den ersten Beziehungspersonen ausgeht. Früher dachten wir, dass Gewalt am Rand der Grenze passiert, wo die Fremden lauern. Heute wissen wir alle, dass sie innerhalb des 20 bis 60 Zentimeter großen Radius passiert, den Edward Hall eigentlich als Schutzzone definiert hat. Und sie passiert im Beisein der Freundinnen, die eigentlich diese Grenze mitverteidigen sollten. Dass Gewalt unter FreundInnen und in der Jugend normalisiert wird, zu diesem Schluss kommen auch die GesundheitspsychologInnen der Universität Klagenfurt. In einem 2023 veröffentlichten Paper beschreiben sie, dass Gewalt in frühen jugendlichen Beziehungen ein Kontinuum sein kann. Teenager, die Grenzverletzungen erlebt haben, sind gefährdeter, sie im Erwachsenenalter wiederzuerleben. Man würde erwarten, dass Jugendliche, die Grenzverletzungen erlebt haben, vorsichtiger wären. Die Forschung beschreibt das Gegenteilige. Es scheint, als könnten frühe Gewalterfahrungen die Grenzen nachhaltig verschieben. Notiere: Haben wir diese Grenzverschiebung in stillschweigendem Einvernehmen hingenommen? Wie schwer es für Jugendliche ist, daraus auszubrechen, beschreibt die Psychologin Lucia Beltramini 2022 in einem Artikel. Oft vertrauen sie sich ihren FreundInnen an. Nur, wenn sie nicht weiterkommen, den Eltern. Sie erzählen indirekt über eine andere Person oder eine Situation, als wären sie nicht beteiligt gewesen. Sie schildern belastende Erfahrungen häppchenweise, um zu testen, wie ihr Gegenüber darauf reagiert. Noch schlimmer, würde jemand sie nicht ernst nehmen. Und wie beschreibt man überhaupt etwas, wofür man keine Worte gelernt hat? In meinem Tagebuch schreibe ich, dass ich damals zu Besuch bei Maurice bin. Ein ganzes Wochenende in seinem Kellerzimmer mit der Shisha auf dem Tisch, den Simpsons im Hintergrund, ein komatöses Abhängen auf der Couch mit seinen graugesichtigen Freunden, die schon seit über 24 Stunden wach sind. Ich kann nicht schlafen, weil ich eine irre Angst hatte, schreibe ich, vor einer Monsterspinne unter dem Bett. Maurice wird immer wütender. Er verschiebt alle Sofas, schaut darunter, versucht für mich, die Gefahr zu beseitigen. dass das Bedrohliche etwas anderes war, das habe ich nicht verstanden. Auch später nicht, als ich mit dem schwarzen Zensierstift und dem roten Stift über mein Tagebuch gehe, manche Sätze später hinzufüge. Ich denke wieder daran, als ich 2023 den Film How to Have Sex sehe. Der Plot ist so simpel wie gewöhnlich. Drei beste Freundinnen brechen auf zu einem Urlaub in einem griechischen Partyort. Wir kennen diese Orte. Lloret de Mar, Mallorca, Malta. Organisierte Reisen mit einem Anbieter, der unseren Eltern vorgaukelt, wir würden fleißig Englisch lernen oder Kirchen besichtigen, während wir uns gerade eigentlich auf Schaumpartys volllaufen lassen und zu sexistischen Partyspielen gedrängt werden. Auch in diesem Film geht es um nichts anderes. Exzess, Trinken, Vögeln. Nach einem dieser Abende verschwindet die Hauptprotagonistin. Etwas ist passiert. Was genau? Darüber sind sich die Freundinnen im Film uneinig. Aber auch das Publikum. In einem Interview mit dem Times Magazine beschreibt die Regisseurin Molly Manning-Walker eine erschreckende Tatsache. Vor allem die männlichen Zuschauer hätten den Kinosaal verlassen und nicht bemerkt, dass auf der Leinwand zwei Übergriffsszenen stattgefunden hatten. In der Konsequenz hat die Regisseurin das Schools Consent Project entwickelt. Sie zeigt den Film in Klassenzimmern, um mit SchülerInnen über das Thema Konsens zu diskutieren. Im Times-Interview berichtet die Regisseurin, dass zwei Kinder in einer Klasse geäußert hätten, das waren alles keine Übergriffe, das sei ganz normal. Aber dann habe ein männlicher Teenager im hinteren Teil der Klasse gesagt, hör zu, Kumpel, deshalb ist es ein Übergriff. Sie hätte in diesem Moment gedacht, wow. Ich frage mich, ob die Männer, die wir gegoogelt haben, ähnlich über damals sprechen würden, wie wir es heute tun. Ob sie wissen, dass und warum sie ein Unbehagen ausgelöst haben. Meine männlich sozialisierten Freunde in der letzten Gesprächsrunde zucken mit den Schultern. Ob sie dieses Unbehagen auch kennen, frage ich in dieser Recherche nicht. Obwohl es mich interessieren würde, würdet ihr Männer es in ähnliche Worte packen? Ein Kollege von mir, nennen wir ihn Louis, hat vor ein paar Jahren seine Partnerinnen aus der Jugend gefragt. Er sei überrascht gewesen, was er von ihnen gehört habe. Diese Zusammentreffen seien nicht leicht gewesen. Meine Freundin Hannah erzählt, dass ihr Ex-Freund sie irgendwann gegoogelt und über LinkedIn gefunden hat. Er habe sie angeschrieben, um sich zu entschuldigen. Aha, für was entschuldigt? Frage ich sie. Na, für alles. Nichts hatte er verstanden. Seit diesen Jahren der ersten Male ist einiges passiert. Im Oktober 2017 geht der Hashtag MeToo um die Welt. Frauen prangern Grenzüberschreitungen an. Sie benennen Täter und strukturelle Probleme. Eine Solidarisierung unter Frauen keimt auf. Egal, ob man eine Freundin war oder sich fremd. Sisterhood. Diesen Begriff hätten wir auch damals gut gebrauchen können. Die Spice Girls werden in diesem Jahr 30 Jahre alt. Sie waren angetreten als Girls, die Power propagieren. Heute sind sie Frauen, die Scheidungen, Essstörungen, Depressionen, Verleumdung und missbräuchliche Partnerschaften erlebt haben und nicht mehr darüber stehen müssen, sondern öffentlich darüber sprechen. Ich wünschte, wir hätten uns damals weniger an Girl Power, Britney Spears und Tic-Tac-Toe orientiert, als an einer Frau, die den Postfeminismus als falsche Guideline entlarvt hat. Die Autorin Virginie Despentes. Wir hätten ihre Wutstimme ganz gut gebrauchen können. Dann wären wir schon früher einverstanden damit gewesen, nicht weiblich, nicht schön, nicht sexy zu sein. Jahre später schreibt Despentes: Es ist erstaunlich, dass es 2006, wo alle mit winzigen mobilen Computern in der Tasche herumlaufen, zugleich Fotoapparat, Telefon und Datenbank mit jeder Menge Musik, noch keinen Gegenstand gibt, den du dir in die Möse stecken kannst, wenn du ausgehst, der den Schwanz des ersten Arschlochs zerfetzt, der da einzudringen versucht. Damals hätten wir uns vielleicht eine Alarmanlage gewünscht, die aufheult, bevor unsere Intimsphäre überrannt wird. Oder ein Radar, das anschlägt, wenn ein grenzverletzendes Verhalten droht. Und dann bin ich empört, warum ich so denke. Eigentlich sollte es das nicht brauchen.
I'm in over my head, you got under my skin. I got no strength at all in the state that I'm in. And my knees are weak and my mouth can't speak. Fell too far this time.
Du bist mir unter die Haut gegangen.
Baby, I'm too.
Essay von Ann Eswein. Es sprach Lotte Schubert. Ton und Technik Christian Eickhoff, Tanja Hiesch und Sabine Klunzinger. Regie Felicitas Ott. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2024.
I'm too lost in you.